Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute spreche ich mit Elke Friedrich. Sie ist Musikerin, die über 40 Jahre lang Musik mit Flöte und Gitarre gespielt hat und sich dann vor ungefähr anderthalb Jahren aufgemacht hat, eine eigene Bäckerei zu eröffnen. Ihre Bäckerei heißt Brote mit Note. Und das sagt schon relativ viel aus über die Art, wie sie bäckt. Hallo Elke.
Ja, hallo Lutz.
Ja, ich habe dich über einen, wie so oft, über einen Online-Zeitungsartikel entdeckt, den mir ein Blogleser zugespielt hat. Du hast eine ganz kleine Bäckerei im eigenen Wohnhaus, das kommt mir sehr bekannt vor, was unsere eigene Bäckerei hier in Hamburg angeht. Bin jetzt ganz gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich habe gerade gelesen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir Anfang April, dass ihr jetzt gerade die Woche des Butterblätterteigs habt. Was hat es damit auf sich? Gibt es diese Woche nur Butterblätterteig?
Natürlich nicht nur. Ich habe natürlich auch mein ganz normales Brot im Programm, was an jedem Wochentag angegeben ist, was es da gibt im Spielplan. Aber ich habe zusätzlich den Butterblätterteig, da durfte ich letzte Woche nochmal in meinen Ausbildungsbetrieb gehen, weil dort die Ausrollmaschine mir dann zur Verfügung gestellt wird, damit ich da den Butterblätterteig dann herstellen kann, weil das doch bei mir sehr klein ist und das alles von Hand zu machen, ist ein bisschen schwierig, gerade mit Butter.
Ja, da kommen wir mal nachher noch auf dein Sortiment zurück. Jetzt hast du schon ein Wort eingespielt, nämlich den Spielplan. Das deutet schon ein bisschen auf deine berufliche Vergangenheit hin. Du bist nämlich Musikerin. Wie weit ist denn der Weg von der Musik zum Brot?
Ja, man könnte denken, es ist ziemlich gegensätzlich, aber an sich ist es gar nicht so gegensätzlich. Beides ist im Grunde genommen Handwerk. Also als Musikerin, also und auch als konzertierende Musikerin habe ich ja wirklich sehr viel Handwerk geübt, natürlich mehr im Bereich der Feinmotorik. Aber auch hier jetzt beim Backen braucht man ja sehr viel Fingerspitzengefühl, um alles beurteilen zu können. Von daher ist es gar nicht so weit auseinander. Dann hat sich's bei mir aber ergeben, grundsätzlich bin ich zum Backen gekommen, weil mein Mann, seine Cousine hat gebacken und wir haben dort das Brot gegessen und waren hin und weg. Das ist jetzt schon vielleicht 25 Jahre her, dass das passiert ist, dass wir dann gesagt haben, Mensch, so ein gutes Brot, das kriegt man ja nirgendwo mehr zu kaufen. Und dann sagt sie, ja, ich habe das selbst gebacken. Und so hat es dann angefangen, dass wir gesagt haben, dann backen wir jetzt auch selbst Brot. Und ja, so haben wir dann klein angefangen, erst in der Küche. Dann haben wir uns eine kleine Backstube eingerichtet, eine Hobbybackstube. Und haben dann so alle 4 Wochen gebacken und eingefroren und wenn das dann verbraucht war, wieder gebacken. Und das ging über viele Jahre so. In der Zeit hat sich's dann entwickelt, dass ich zunehmend vom Musizieren, vom vielen Sitzen, beim Üben, auch von der ganzen Gitarrenhaltung immer mehr Probleme bekommen habe, körperlich, wo ich dann gesagt habe, ich muss raus aus dem sitzenden Beruf. Dann habe ich gleichzeitig meinem Mann einen Sauerteig-Backkurs nochmal geschenkt, weil wir vorher in erster Linie mit Hefeteigen gearbeitet haben nur. Hm. Dann haben wir diesen Sauerteig-Backkurs gemacht und das war erstens mal total interessant. Es hat mir auch so die Hemmschwelle genommen, mich mit dem Sauerteig dann zu befassen. Und zum anderen habe ich dann dem Bäcker dazu geguckt, wie der gearbeitet hat, mit welcher Leichtigkeit, also dieses Handwerkliche, das hat mich so fasziniert. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, wir backen so lange und ich kann das nicht so. Da klebt immer noch der Teig an Fingern und dort klebt nichts und wie geht das? Ja. Und dann kam halt irgendwann so das war so eine Kopfsache, irgendwann umzuschalten, dann zu sagen so, und ja, wenn ich es richtig lernen möchte, dann muss ich jetzt halt doch den Beruf lernen, dass ich wirklich jeden Tag mit Teig arbeite.
Und jetzt haben wir aber einen ordentlichen Zeitsprung gemacht, glaube ich, ne? Du hast auf deiner Internetseite geschrieben, im Jahr 2019 kam so langsam die Entscheidung, von der du gerade gesprochen hast.
Genau, dann habe ich erstmal ein Praktikum gemacht, weil ich ja erstmal wissen wollte, kann ich das überhaupt? Das ist ja auch wieder körperlich auch sehr anstrengend. Und ja, und dann habe ich halt mal 5 Wochen in der Bäckerei gearbeitet und habe gemerkt, also das kann ich mir zutrauen. Das schaffe ich und es hat auch einfach viel Spaß gemacht, ja. Und dann haben die dort auch gesagt, ja, wir nehmen sie als Lehrling, also auch in ihrem Alter kein Problem.
Und war das in deiner Gegend? Ich muss ganz kurz noch einflechten, du bist im Mainzer Raum zu Hause. War die Bäckerei, bei der du Praktikum gemacht hast, dann auch dort in deiner Umgebung oder musstest du weiter weg?
Das war gar nicht so weit, ja. 15 Kilometer, also hinter Bad Kreuznach da, ja, genau.
Mhm. Das heißt, du wurdest nicht als Konkurrentin gesehen oder war damals noch gar nicht klar, dass du sowieso eine eigene Bäckerei aufmachen möchtest?
Das wurde nicht als Konkurrenz gesehen, weil der Einzugsbereich, also jetzt 15 Kilometer, ist ja schon anders. Das ist eine etablierte Bäckerei, die haben sich da jetzt keine Sorgen gemacht. Mhm. Im Gegenteil, die haben gesagt zu mir, also wenn wir jetzt nochmal anfangen würden, wir würden es genauso machen. Das ist ein tolles Konzept und die haben mich sehr unterstützt.
Hm. Ja, das ist ja toll. Und du hast dann eine klassische Lehre gemacht, ne? Du hast sozusagen den Gesellenabschluss. Du bist Gesellin, Bäckergesellin?
Ja, genau. Also ich habe die klassische Lehre durchlaufen, ein bisschen verkürzte Lehrzeit natürlich, weil ich ja schon einen Beruf habe. Und dann habe ich das innerhalb von 2 Jahren machen können und habe dann aber auch noch mal ein halbes Jahr dort mitgearbeitet, um da ein bisschen noch beim Personalmangel auszuhelfen, bevor ich dann hier wirklich eröffnen konnte.
Und die Lehrzeit war für dich offensichtlich ein Gewinn, weil du ja sonst vermutlich auch nicht noch extra ein halbes Jahr rangehangen hättest und mitgebacken hättest. Oder genau. Siehst du das anders?
Es war auf jeden Fall ein Gewinn. Also alles, was man neu lernt, ist ja ein Gewinn. Mhm. Und es war auch für mich, also auch das Dranhängen nochmal, um noch ein bisschen Routine zu kriegen, um auch so mit Abläufen, mit unterschiedlichen. Weil in einem Betrieb zu arbeiten, das ist halt schon nochmal anders, als wenn man für sich alleine zu Hause backt. Und das war auch etwas, was ich halt noch gerne nutzen wollte für mich.
Mhm. Jetzt warst du auf der einen Seite in dem Betrieb, auf der anderen Seite musstest du vermutlich auch an die Berufsschule gehen oder hast du dich da irgendwie von lösen dürfen, altersbedingt?
Also ich hätte wahrscheinlich nicht gehen müssen, aber ich wollte gerne, weil also es hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben da von Sicherheit, weil ich muss ja auch eine theoretische Prüfung ablegen. Ja. Man muss ja wissen, auf welche Art von Fragen man da gefasst sein muss und das war schon für mich wichtig, in die Berufsschule zu gehen. Das war auch gut, es war halt während der Corona-Zeit die Ausbildung, dann war auch nicht jedes Mal, also ich habe ein halbes Jahr lang gar keine Berufsschule gehabt, dann hatte ich mal ein Vierteljahr nur Online-Unterricht. Das war also auch sehr unterschiedlich, aber an sich war auch die Berufsschule nochmal schön, nochmal Schülerin zu sein, zweites Mal. Ich habe es bewusst genossen.
Und gab es da, wie soll ich sagen, Reibungsflächen zwischen dir und deutlich jüngeren Mitschülern oder hat sich das sogar gegenseitig befruchtet? Habt ihr euch austauschen können und euch helfen können? Wie war da die Situation und wie viele wart ihr eigentlich?
Also vom Verhältnis her war das schön. Wir haben uns gut austauschen können, wir haben gutes Verhältnis gehabt. Der Altersunterschied hat auch keine Rolle gespielt letztlich. Was natürlich schade ist, ich war in meinem Jahrgang alleine. Da war sonst kein Bäcker.
Oha.
im Jahrgang über mir war einer, im Jahrgang unter mir waren zwei. Also das ist echt traurig, diese Entwicklung. Das heißt, die Klasse war dann erstmal verschiedene Jahrgänge zusammengefasst und dann auch noch zusammen mit den Bäckereifachverkäufern in einer Klasse. Mhm.
Ja, das ist, das ist erstaunlich, ja. Gab es denn in der Zeit die Überlegung, jetzt nach der Gesellin dann doch noch die Meisterin zu machen, um einfach sagen zu können, hey, jetzt, wenn ich schon auf dem Weg bin, dann mache ich den auch komplett und dann habe ich Vogelfreiheit, was die Bäckerei angeht? Oder stand von vornherein fest, dass du die Gesellin abschließen willst und dann einfach die Ausnahmebewilligung beantragst, um möglichst bald die eigene Bäckerei zu haben?
Ja, also sagen wir mal, genau, die Meisterprüfung stand schon mal zwischenzeitlich im Raum. Auch gerade als ich dann diese Ausnahmegenehmigung, die Prüfung gemacht habe, da habe ich auch nochmal dort mit meinem Prüfer drüber gesprochen, der hat mir auch nochmal angeboten, am Meisterkurs teilzunehmen. Es hätte mich auch wirklich gereizt. Aber es war dann auch wiederum so, dass wir so viel Geld reingesteckt haben in unser Projekt Backstube, dass wir dann gesagt haben, wir müssen jetzt auch irgendwann mal Geld verdienen. Es muss dann auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Ja. Und dann wäre es wahrscheinlich zu viel geworden, noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr noch mal dran zu hängen.
Ja, zumal ja die Meisterausbildung dann auch noch mal ordentlich Geld kostet, ne? Auch die Prüfung selbst.
Genau, das kommt noch dazu.
Ja, es hört sich jetzt so an, als wenn ja parallel zu deiner Gesellenausbildung auch schon die Backstube geplant und vielleicht auch gebaut habt. Wie lief das ab? Hattet ihr schon konkrete Vorstellungen, wie das alles sein soll, oder hat sich das quasi im Tun entwickelt?
Genau, das Zweite. Also wir sind sehr naiv dran gegangen. Das war so, ich habe ja zu meinem Mann gesagt, also ich kann mir vorstellen, nochmal die Lehre zu machen, und er hat gemeint dann, super toll. Er ist zu der Zeit in Ruhestand gegangen, hat gesagt, dann baue ich dir die Backstube. Und so sind wir dann ganz naiv dran gegangen. Wir haben das Nebengebäude, was also direkt vom Wohnzimmer aus zugänglich ist, das haben wir umgebaut in die Backstube. Sind nur 28 Quadratmeter, die wir haben. Wir haben uns dann erkundigt, erst einmal bei der Kreisverwaltung, es hieß dann, das ist kein Problem, wir machen eine Umnutzung. Das können wir machen. Gut, dann haben wir erstmal geguckt, was man so alles braucht, haben auch gar nicht im ersten Moment daran gedacht, das später gewerblich zu nutzen. Und haben dann ganz naiv angefangen umzubauen, überlegt, was ist schon mal alles gebäudeerhaltend, was man dann machen kann an Maßnahmen. Also wir haben das Dach erneuert, haben dann schon mal vorausschauend eine Zwischendecke rausgenommen, weil man ja eine bestimmte Höhe braucht. Ja. Und aber es war noch nicht ganz klar. Wir haben dann auch erst so nach und nach dann angefangen, als wir gemerkt haben, oder sind viele Auflagen zu erfüllen, dann haben wir erstmal vielleicht nach einem Vierteljahr überhaupt erstmal einen Architekten dazugenommen. Und das war aber dann ein wichtiger Schritt, dass wir dann da weitergekommen sind. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann habe ich gemerkt, dass mit der Lehre, das läuft gut, das macht Spaß, das schaffe ich auch. Und trotz des frühen Aufstehens. Und dann war das so, dann ging das eins ins andere immer weiter, ja. Und so haben wir dann immer einen Schritt nach dem anderen, sind wir dann nach vorne gegangen. Und irgendwann war dann auch klar, das machen wir dann auch gewerblich.
Ja, du hast ja schon von den Auflagen gesprochen. Das eine ist ja die Seite des Meisterzwangs oder der Meisterpflicht, die man hat. Die hast du sozusagen ein Stück weit umgangen durch die Ausnahmebewilligung, die du beantragt hast und ja auch genehmigt bekommen hast. Die andere Seite ist die rein Bau- rechtliche Seite und auch lebensmittelrechtliche Seite und teilweise auch gewerberechtliche Seite. Du hast ja schon gesagt, ihr habt ein Wohnhaus, ihr seid vermutlich auch im Wohngebiet. Gab es da Dinge, die ihr beachten musstet, Auflagen, die ihr beachten müsst, wenn ihr jetzt eine Backstube in einem vielleicht Wohngebiet betreibt?
Da hatten wir insofern Glück, dass bei uns die Straße zum Gewerbemischgebiet zählt.
Ah ja.
Also das war von Anfang an kein Problem.
Mhm.
Das war schon mal etwas. Nein, es waren noch so verschiedene andere Dinge zu klären, weil die Backstube auf der Grenze stand und dann rein vom Brandschutz her muss man dann schauen, dass das alles passt. Ja, dann mussten wir, was halt bei allen Backstuben wichtig ist, dann die Fliesen und die winddichten Steckdosen und ich weiß gar nicht mehr alle Auflagen jetzt. Also es war einiges. Ja, der Brandschutz ist dann letztlich auch noch halt das, was am Ende nochmal ziemlich viel war, ja, dass wir noch die Brandschutztür zum Wohnhaus und so weiter haben, die Rauchwarnmelder und was so alles ist.
Ja, und dafür braucht es dann wirklich den Architekten, wenn man selber jetzt nicht die Fachfrau oder der Fachmann ist, der das so einigermaßen im Überblick hat. Aus meiner Erfahrung sind ja die Behörden je nach Gegend und je nach Stadtviertel jetzt in Hamburg jedenfalls nicht unbedingt gewillt, da auch üppig Auskunft zu geben, was man denn jetzt genau wie machen sollte. Wie war es denn bei euch? Gab es da eine gute Zusammenarbeit mit den Behörden? Also gab es da eine gute Abstimmung, was sie denn erwarten? Oder war das so wie bei uns damals, dass sie dann am Ende kontrollieren, ob man alles richtig umgesetzt hat, was man vorher hätte auch schon erfahren können, von den Behörden aber nicht erfahren hat?
Ja, das war wohl eher das Zweite. Also wir haben dann so scheibchenweise, haben wir dann immer gesagt bekommen, und jetzt hätten wir gerne noch dies und jetzt hätten wir gerne nochmal den Prüfstatiker. Das Gebäude steht ja auch erst seit 60 Jahren. Aber das waren dann alles solche Dinge, die dann nochmal so nach und nach gekommen sind. Und dann waren die Anforderungen auch nicht ganz genau genannt. Das war dann zum Teil ein bisschen schwammig formuliert, bis man wusste, was man da jetzt wirklich machen sollte. Dann kam noch ein bisschen das Problem dazu, dass es sich unheimlich hingezogen hat, weil die Behörden halt völlig überlastet sind, bis dann mal eine Rückmeldung kam, dann waren wir wieder dran, dann bis dann wieder von der Behörde danach was kam. Also es war doch ein längerer Kraftakt, bis wir das durch hatten.
Mhm.
Aber wir haben es jetzt zum Glück alles.
da höre ich raus, dass du es nicht bereust. Also würdest du es schon nochmal so angehen oder sagst du, naja, jetzt mit der Erfahrung hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht oder ganz anders?
Also mit der Erfahrung würde ich es genauso wieder machen, denn wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich es nicht angefangen.
Okay, das geben wir mit an alle, die auch vorhaben, eine eigene Bäckerei aufzumachen. Informiert euch nicht allzu gut.
Ja, nee, so sollte man es wahrscheinlich nicht machen, aber für uns war es wahrscheinlich der richtige Weg.
Ja, noch eine Frage zur Ausstattung. Ich sehe jetzt hier auf ein paar Fotos auf eurer Internetseite, ihr habt quasi vollflächig gefliest, ne, die Wände, und habt diverses Equipment da drin stehen, auch einen Backofen einerseits von Häusler und andererseits von Wachtel, wenn ich das richtig interpretiert habe. Wie kam es dazu? Waren das zwei bewusste Entscheidungen oder war das sozusagen aus der Not herausgeboren, weil es die gerade irgendwo vielleicht gebraucht günstig gab? Oder habt ihr euch ganz konkret für bestimmte Technik entschieden?
Ja, also den Häuslerofen, den haben wir uns gekauft ganz am Anfang, also zu Anfang der Hobbybäckerei. Da haben wir dort eben die Erfahrungen dort gesammelt und es war auch war auch wirklich schön, immer mit dem Häusler zu backen, mit dem voll schamottierten Steinofen. Haben dann, aber also jetzt den habe ich mittlerweile leider verkauft. Den haben wir nicht mehr. Weil er erstens sehr viel Energie braucht, eben zum Aufheizen. Zum anderen hat er ja keine Schwadenmöglichkeit, keine richtige. Und dann hat uns das am Ende, ja, wenn ich jetzt nochmal Brötchen backen will oder so, oder auch fürs Brot, also man braucht schon den Schwaden. Und das war dann letztlich die Entscheidung, ihn dann zu verkaufen, auch aus Platzgründen. Hm. Und dann haben wir uns jetzt eben dafür entschieden, nur noch mit dem Ladenbackofen zu backen.
Magst du die Backfläche einmal verraten? Ich glaube, das ist 60x80, oder? Oder ist es sogar ein bisschen tiefer?
Ja. 60x80, das sind 4 Etagen, die ich habe.
Und ja. Was backt der da so pro Backtag im Durchschnitt an Broten? Also wie viel? Und dann können wir auch mal langsam zum Sortiment übergehen.
Ja, also momentan backe ich circa pro Backtag 40 bis 60 Brote. Dann kommen noch dazu, je nachdem, Kaffeestückchen, also Hefeteilchen oder Streuselkuchen. Ja. Dann backe ich an meinen Nicht-Backtagen oft schon Biskuits und halt Kuchen schon mal vor für die Backtage, die ich dann noch zusätzlich anbiete. Mhm.
Und du hast wie viele Backtage in der Woche?
3.
3 Backtage.
Also 3, an denen ich auch verkaufe. Mhm. Aber an den anderen Tagen bereite ich eben vor, weil ich ja relativ viel dann mit Kochstücken und Frühstücken und Vorteigen arbeite, so dass ich dann die Zeit halt brauche.
Ja, du hast dann gar keinen richtigen Laden, wenn ich das richtig gesehen habe, sondern du verkaufst quasi aus der Backstubentür heraus.
Genau, das ist ein Kioskverkauf. Mhm. Und dann habe ich mein Brotregal, ist dann eben auch mein Verkaufsregal, wird dann ein bisschen schön präsentiert, die Waren, und dann haben wir oben drüber auch ein Verkaufslicht direkt dazu vorgesehen, was dann gutes Brot auch beleuchtet, dass die Leute das gut sehen können. Und ja, und es ist auch schön für die Kunden, direkt den Blick in die Backstube zu haben, den Ofen zu sehen, den Arbeitstisch zu sehen, und die wissen dann eben auch, was da passiert.
Ja.
Und wo es passiert und wie es aussieht.
Und das geht alles auf Vorbestellung oder kann man auch spontan bei dir vorbeikommen und sagen, das Brot hätte ich gern?
Man kann spontan kommen. Also ich backe immer genug, dass auch für Laufkundschaft noch da ist. Es kann natürlich sein, dass man nicht genau das Brot jetzt kriegt, was man sich vorgestellt hat, wenn man spontan kommt, aber das ist auch in anderen Geschäften so.
Ja, klar. Und ist es so, dass du weitgehend ausverkauft bist oder gibt es auch Tage oder vielleicht auch Jahreszeiten, wo du ein bisschen schauen musst, dass du es losbekommst oder dass du vielleicht ein bisschen weniger backst oder anders gefragt, gibt es Hochzeiten und gibt es Zeiten, wo du sowieso das Sortiment ein bisschen einschränkst, weil du weißt, jetzt sind die Leute nicht so brotaffin.
Ja, also ich bin noch am Erfahrungen sammeln, was das angeht, weil so lange, also wir sind jetzt praktisch erst seit einem Jahr dabei. Mhm. Von daher, es gibt solche und solche Tage. Also klar, es ist oft, ich gucke so ein bisschen, wie wird das Wetter? Ich weiß schon, bei Sonnenschein ist mehr los. Dann gehen die Leute mehr raus und haben mehr Lust einzukaufen. Hm. Bei Regentagen kommen mehr die halt jetzt echt was brauchen. Und dann ist es auch so, dass sie vielleicht lieber irgendwo hingehen, wo sie sowieso schon unterwegs sind mit dem Auto. Wir sind so ein bisschen versteckter, da muss man schon extra hinwollen. Hm. Also man muss uns finden wollen, dann findet man uns auch. Das ist dann kein Problem, aber es ist halt jetzt nicht irgendwo an der großen Straße oder in Verbindung mit einem anderen Einkaufsmarkt. Insofern, ja, merke ich schon Schwankungen. Und aber ich habe es ganz gut im Griff, so mit meiner Einschätzung, ob ich dann mehr oder weniger backe. Und wenn jetzt was übrig ist, ist auch nicht schlimm. Ich verwende auch Altbrot. Also ich komme ganz gut so hin.
Ja. Du betreibst ja eine Bäckerei, so wie ich das gesehen habe, ohne irgendeine Art von Bio-Zertifizierung. War das für dich ein Thema, darüber nachzudenken? Oder andersrum gefragt, arbeitest du trotzdem mit Bio-Rohstoffen, lässt sich nur nicht zertifizieren oder spielt eine andere Überlegung hinein, für welche Rohstoffe du dich entscheidest?
Ja, also es ist so, ich habe mir das sehr, sehr viel Gedanken gemacht und habe dann gesagt, ich bin halt schon eine Bäckerei, die mitten im Ortskern sitzt. Und wollte von daher auch gerne noch attraktiv sein für die ortsansässigen Leute, dass sie eben für die Nahversorgung, für die Laufkundschaft, die auch dann eben wirklich auch läuft oder mit Fahrrad kommt. Also dass nicht nur Leute von außerhalb kommen, wobei ich mich da auch freue, aber das sollte dann noch in einem bezahlbaren Bereich sein. Das war für mich dann der Grund, dass ich gesagt habe, ich benutze Bio, wo es sich anbietet, aber nicht grundsätzlich, weil es sonst zu teuer wird, einfach für den Verbraucher. Das sind dann, zum Beispiel verwende ich Bio-Sesamsaaten, weil ich gerne ungeschälten Sesam habe und den bekomme ich jetzt auch dann nur in der Bio-Qualität. Und da bin ich auch zufrieden mit dann. Das ist, finde ich dann auch schön. Aber, oder meine Walnüsse fürs Walnussbrot, die knacke ich noch selbst, weil wir haben Freunde, die haben Nussbäume, da holen wir uns im Herbst die Nüsse und den ganzen Winter über knacke ich Nüsse. Klar, wenn die dann verbraucht sind, dann muss ich Nüsse nachkaufen, die hole ich aber auch in Bio-Qualität dann wieder. Also, das sind dann solche Sachen, wo ich versuche halt, so viel wie möglich, auch wo es sich einfach ergibt, diese Qualität zu haben. Ansonsten gucke ich halt, dass ich regional das Mehl bei einer Mühle hole, die selbst mahlt. Aber das ist jetzt halt kein Biomehl.
Ja.
Aber es ist wenigstens noch regional.
Weil du die Preisstruktur oder das Kaufverhalten angesprochen hast, magst du erzählen, was so dein Durchschnittsbrot kostet, also der Kilopreis oder das günstigste Brot, sagen wir so. Und was es ist für ein Brot? Was ist dein günstigstes, ich nenne es mal Alltagsbrot für deine Kundschaft?
Das günstigste Alltagsbrot ist bei 5 € fürs Kilo. Das ist ein Robben-Dinkel-Mischbrot. Das ist der Klassiker.
Und du arbeitest ja auch mit Sauerteigen, ne? Ich habe in den Zutatenlisten gesehen, du hast einen Sauerteig, so, also mehr konnte ich da erstmal nicht rauslesen, und du arbeitest auch mit dem festen Weizensauerteig, also mit dem Lievito Madre.
Ja.
Wie viele Sauerteige pflegst du denn für deine Brote?
Das sind im Grunde 4 Sauerteige. Das ist der normale, ein Roggensauer, dann habe ich einen Dinkelvollkorn. Sauer, habe einen Roggenvollkornsauer und eben den Lievito Madre.
Und die kombinierst du auch miteinander, habe ich gesehen, ne?
Genau, ja. Es gibt Brote, da habe ich dann 2 Sauerteige meistens, nicht mehr, die dann drin sind. Also ich habe zum Beispiel bei meinem Dinkelvollkorn, da sind dann ein Roggensauer und ein Dinkelsauer drin. Genau. Da habe ich dann auch noch ein Kochstück mit drin. Da habe ich eigentlich nur Vorteige, die nachher gemischt werden. Da kommt dann gar kein Mehl mehr nachher in den Endteig dazu.
Wie komplex ist denn deine Sortimentsauswahl? Also mal über alles gesehen, wie viele Brote und Kleingebäcke stellst du her? Und dann wiederum auf die Woche betrachtet, wechselt das dann? Oder hast du jede Woche immer das Gleiche im Programm?
Ja, also grundsätzlich habe ich am Tag 3 bis 4 Brotsorten pro Backtag. Die wiederholen sich auch nicht. Das sind dann also wirklich jeden Tag 3, also Aber die sind dann pro Wochentag fest. Mhm. Also man weiß dann schon, wenn ich mein bestimmtes Brot will, dann komme ich immer am Dienstag oder am Mittwoch. Aber es kann dann sein, dass ich nochmal zusätzlich mal noch ein Fladenbrot anbiete, weil ich denke, ach, das könnte am Wochenende schönes Wetter werden. Oder ich habe einfach mal Lust dazu, ich habe hier noch ein bisschen Zeit. Dann mache ich auch mal Brötchen, die jetzt normal nicht dabei sind. Oder ich mache Laugengebäck, einfach um mal noch ein bisschen eine Abwechslung reinzubringen. Auch die Hefeteige sind auch so ein bisschen festgelegt. Da habe ich auch einen Tag für Streuselkuchen, einen Tag für Zöpfe, einen Tag für Kleingebäck. Also, dass man auch so ein bisschen weiß, wann es was gibt. Aber dann kommen halt so Sachen wie jetzt diese Blätterteigwoche. Wenn ich Gelegenheit hatte, mal wieder Blätterteig zu machen, dann setze ich das wieder rein. Oder, ja, immer mal eine kleine Besonderheit, das schreibe ich dann auch jedes Wochenende bei mir auf die Homepage. Wenn man da guckt, kann man sehen, nächste Woche gibt's dann als Besonderes dies, immer mal was anderes halt. Hm. Und der Spielplan aber, der bleibt bestehen, dass man eine Verlässlichkeit auch hat.
Auf deine Musikalität kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil du ja auch ein ganz nettes Produktportfolio hast, was auf deine musikalische Vergangenheit hindeutet. Jetzt wollte ich noch einmal rückfragen. Du hast ja ein relativ dann doch komplexes Sortiment und auch relativ viel spontane Dinge dann dabei. Wie sehr, jetzt hätte ich es fast negativ ausgedrückt, belastet oder stresst dich das zeitlich im normalen Ablauf? Also bist du jetzt sozusagen Vollblutbäckerin, die morgens direkt nach dem Aufstehen bis abends kurz vorm Schlafengehen in der Backstube steht und das 5, 6, 7 Tage die Woche? Oder gibt es schon auch noch Zeiten oder hast du sie dir jetzt rausgenommen, wo du sagst, nee, jetzt ist so schön das Backen ist, aber auch mal Freizeit angesagt?
Ja, also ich habe ja das Wochenende, deswegen habe ich ja schon mal den Samstag und den Sonntag komplett frei. Und hab dann, also so ein bisschen Freizeit muss schon noch sein, aber es stimmt, ich bin schon viel in der Backstube. Jetzt nicht nur zum Backen selbst an den Backtagen, sondern auch zum Vorbereiten an den Tagen davor. Da ist schon einiges, was ist. Auf der anderen Seite bin ich so ein Mensch, mehr würde es, wenn ich jetzt immer das Gleiche mache, also jeden Tag, jede Woche, das wäre mir wahrscheinlich dann irgendwann zu langweilig. Also ich brauche das auch, dass ich ein bisschen Flexibilität da drin habe. Hm.
Und bist du auch so ein Mensch, der das alles kräftig durchplant? Also hast du für jeden Backtag einen eigenen Plan und planst du auch deine Spontanität mit ein? Oder läuft das ein bisschen sozusagen Hand zu Fuß, mal gucken, wie es kommt und ich habe so ein Gefühl für den Teig, dass das schon irgendwie passen wird?
Also für den Teig weiß ich schon, was ich mache. Das ist schon, ja klar muss man auch spontan auch sein, weil der Teig ja nicht jeden Tag gleich ist. Hm. Aber grundsätzlich habe ich schon Abläufe, die eingespielt sind. Und ich weiß auch, es sind ja auch immer mal Bestellungen da, wenn irgendwelche Festlichkeiten anstehen und die Leute bestellen dann was, dann habe ich ja schon einen veränderten Ablauf, muss schauen, wie ich das reinkriege. Also insofern plane ich eher wochenweise. Und dann sind die Backtage an sich schon durchgetaktet, wie ich die haben möchte. Hm. Ich fange aber jetzt auch nicht mitten in der Nacht an. Also es reicht, wenn ich zwischen 4:30 und 5 anfange, je nachdem.
Ja, und der Laden, der macht dann 15 Uhr bis 18 Uhr auf, steht auf deiner Internetseite. Das heißt, genau. Du verkaufst ungefähr 3 Stunden, 3 Tage die Woche.
Ja, genau.
Wenn du zurückblickst auf die Anfänge oder auf die Planungsphase, hast du dir dann auch überlegt, wie viel du backen müsstest und für wie viel Geld du dein Brot verkaufen musst, um in einer bestimmten Zeit deine ganzen Investitionen, die jetzt da drinstecken in der Backstube, und auch deine Arbeitszeit irgendwie zu refinanzieren? Oder hast du gesagt, naja, das wird schon irgendwie und Hauptsache jemand mag mein Brot und wir kommen schon über die Runden. Es gibt ja so viele verschiedene Menschentypen. Also ich wäre, glaube ich, eher der Planerische, der sich das alles durchrechnet. Aber es geht ja auch anders. Haben ja auch schon andere bewiesen, dass es auch so funktioniert. Wie bist du da drauf gewesen?
Ja, so ähnlich wie bei der Planung der Backstube, glaube ich fast. Also es ist so, ich habe mir natürlich schon ungefähr überlegt, was kann ich leisten und was sollte dabei hängen bleiben. Und ich bin schon von Anfang an davon ausgegangen, dass die Investition nicht mehr reinkommt. Das ist auch unwahrscheinlich, weil ich bin ja jetzt mittlerweile auch schon 53. Also man weiß ja nicht, wie lang ich so arbeiten kann, was überhaupt passiert. Und von daher habe ich mich jetzt davon freigemacht zu sagen, das muss alles wieder reinkommen. Sondern ich gehe davon aus, also ich bin zufrieden, wenn ich einen kleinen Gewinn habe, von dem ich in Urlaub fahren kann, von dem ich einfach auch ja noch ein bisschen Beitrag hier habe zum Leben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Investitionen komplett reinkommen.
Naja, wer weiß, wenn du nur 30 Jahre wächst, dann
wer weiß,
mag genau. Das sein.
Es kann sich ja noch was ergeben, man weiß es nicht.
Ich sehe jetzt hier auf einem Foto gerade dein Mann an der Backstubentür am Verkaufsfenster und er lächelt so freundlich, dass ich mir förmlich vorstellen kann, wie er gesagt hat, ja, das machen wir bauen dir jetzt eine Backstube. Hat der jemals Zweifel gehabt daran, dass das alles gut gehen würde oder hat er dich immer voll unterstützt, ohne jedes Gegenargument?
Er hat mich voll unterstützt und also man muss sagen, wirklich die ganze Zeit, also es war schon erstaunlich, schon während der Lehrzeit bin ich ja dann nachts um 2 aufgestanden und er ist mit aufgestanden, hat mir einen Kaffee gemacht, jede Nacht. Das war schon eine Riesenleistung. Und hat dann auch immer geguckt, wenn ich heimgekommen bin, dass er schon gekocht hat oder und jetzt er spült und hilft auch im Verkauf. Also er ist voll dabei. Das ist wirklich, also ohne das wäre es gar nicht möglich. Ganz alleine ist es schwierig.
Ja, ja. Also du hast auch keine Mitarbeiter, keine Helferlein außer deinem lieben Mann.
Ja, ich habe ab und an Freundin, die mal dazukommt und mal mithilft, wenn es eng wird und so.
Was sagen denn deine Kunden zu dem, was du da aufgebaut hast und wächst? Und wächst die Kundschaft noch oder hast du jetzt ja genug Stammkunden?
Also ich krieg jetzt so, ich habe ein paar Stammkunden jetzt auch, viele aus der näheren Umgebung, das ist sehr schön, auch viele hier innerhalb vom Ort. Und dann sind halt immer wieder Neugierige, immer mal wieder neue Kunden, die sagen, wir suchen gutes Brot. Und ja, und die meisten sind ganz angetan, denen schmeckt's. Und bin halt immer am Gucken, ob das Sortiment so, wie es jetzt ist, ob es passt, ob es gut angenommen wird. Und wenn nicht, überlege ich nochmal, ob ich nochmal neues Brot reinnehme oder ausprobiere. So, dass immer ein bisschen Bewegung auch noch drin bleibt, damit es auch für die Leute interessant bleibt. Aber ja, also es wird gut angenommen.
Und hättest du noch Kapazitäten, also wenn es noch mehr Nachfrage gäbe, das zu bedienen oder sagst du jetzt, so wie es ist eigentlich ganz gut, ich komme damit klar und mehr muss es auch nicht sein?
Ja, es ist noch nicht ganz stabil. Sag ich mal so. Es ist, weil immer noch viele neue dazukommen, die dann zum Teil wiederkommen, zum Teil aber auch mehr nur einmal ausprobieren wollen, weil sie dann vielleicht von weiter weg kommen, dann natürlich nicht dabei bleiben. Weil man es dann einfach nicht regelmäßig den weiten Weg auf sich nimmt. Also von daher, ich würde mir wünschen, dass es noch so, ja, noch eine gewisse Stabilität reinkommt und noch ein bisschen Kapazität nach oben habe ich. Aber auch nicht mehr allzu viel jetzt.
Hat sich denn das Ganze alles über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet? Also anders gefragt, wie hast du denn kundgetan, dass es dich da gibt mit der kleinen Backstube? Ihr seid ja wirklich relativ versteckt. Ich habe mir das mal angeschaut auf dem Satellitenbild. Es ist ja mitten in einer Siedlung, ne? Also es ist jetzt nichts, nicht an der großen Einkaufsstraße.
Nee, das ist auch so ein kleiner Weg, so eine Seitenstraße. Das, also man muss uns finden wollen. Hm. Ist schon so. ja, es hat so angefangen. Ich habe während der Lehrzeit immer schon mal, hatte ich so eine Art Brottester-Aktion. Dann hatte ich eine ganze Gruppe von Bekannten, Freunden, die dann, da habe ich angekündigt, einmal im Monat backe ich Brot. Und die haben dann bestellt, sind dann gekommen und ja, haben dann getestet. Ich habe dann auch immer solche Bewertungsbögen abgegeben, die dann ausgefüllt haben, dass sie dann ihr Urteil mir gesagt haben und dass ich schon mal rausgefunden habe, welches Brot schmeckt ihnen am besten, wo freuen sie sich dann besonders wieder drauf oder welche Kritik gibt es daran, wo muss ich nochmal gucken, was an dem Brot noch zu verbessern ist. Ja, und so haben wir dann eigentlich schon von da eine kleine Kundschaft uns aufgebaut, die dann jetzt auch zum Teil noch kommt. Alle sind nicht mehr dabei, so regelmäßig dann jetzt. Aber es hat mir schon viel gebracht. Und ja, und darüber hinaus hat sich dann auch rumgesprochen, dass ich das mache. Und war ja auch ich war ja jetzt vorher auch schon hier als Gitarrenlehrerin bekannt und dann hat sich natürlich rumgesprochen, ja, jetzt kein Musikunterricht mehr, jetzt Bäckerei ist ja auch erstmal was so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann der Leute ein bisschen auf sich zieht und dann, ja, so kam das dann. Dann waren, ja, jetzt kommen halt noch so ein bisschen dann der Zeitungsartikel und so, das bringt natürlich auch nochmal einiges ins Gedächtnis der Leute. Hm.
Ja, dann kommen wir doch mal zu deinen musikalischen Ambitionen, die du hattest und zu den Brotambitionen, die du im Moment ja sehr stark verfolgst. Wenn man jetzt hier mal in die Produktliste schaut, da gibt es ein Brot, die heißen Rockstar oder Rock'n'Roll oder Nussknacker, Tannhäuser, Dixieland und so weiter und so fort. Also du hast schon versucht, beide Leidenschaften irgendwie miteinander zu verbinden. Ne? Gibt es denn auch in der Backstube vielleicht beim handwerklichen Dinge, und wenn sie nur auf so einer Metaebene sind, wo du sagst, naja, die Musik hilft mir beim Backen oder das Backen hat irgendwelche irgendwelche Eigenheiten, Wechselwirkungen, die ich auch in der Musik kennengelernt habe, oder sagst du, na gut, also man kann sich jetzt was daher dichten und natürlich auch die Brotnamen nach musikalischen Vorlagen benennen, aber sonst sind es halt einfach zwei verschiedene, ganz verschiedene Gewerke.
Also es gibt schon viele Ähnlichkeiten. Es oder Zusammenhänge, sagen wir es mal so. Das ist schon so bei dem Brot. Also man hat ja die viele Sinneseindrücke, sowohl in der Musik als auch oder beim Musizieren. Beim Musizieren ist es so, ich habe sehr viel eben Fingerspitzengefühl fürs Greifen beim Gitarrespielen, dass ich richtig greife, dann höre ich gleichzeitig das Ergebnis davon. Muss natürlich auch hinschauen, ob ich den richtigen Bund treffe. Also das sind, dann habe ich den Rhythmus zu beachten, dieses Gefühl reinzukommen. Und das sind alles Dinge, die eigentlich auch beim Brotbacken eine Rolle spielen. Das ja, das Greifen, das Hören, wie sage ich mal, der Teig schmatzt beim, wenn er geknetet wird, wann er fertig ist, fühlt man natürlich auch, beim Brot kommt vielleicht noch der Geruch dazu, die Temperatur, natürlich der Geschmack am Ende. Das sind dann halt noch mehr Komponenten, die da reinspielen. Aber auch, wenn man Teig knetet, hat man ja auch einen Rhythmus drin. Das ist eigentlich überall mit drin. Also ist schon miteinander verwoben alles.
Du hast den Klang schon angesprochen, der Teig schmatzt. Wie knetest du denn den Teig? Womit? Hast du einen Spiralknitter oder machst du alles von Hand?
Nee, das auch nicht. Nein, ich habe einen Hubkneter, noch einen ganz alten, schönen Hubkneter, und über den bin ich sehr glücklich. Damit kann ich sehr gut die Roggen- und Dinkelteige kneten, aber auch den Weizen schonend kneten, braucht halt ein bisschen länger, aber es kriegt halt ein schönes am dicke Teige am Ende dann.
Wie sehr hat dir denn der Aufenthalt oder die Lehre in der Backstube, in der du 2,5 Jahre gearbeitet, gelernt hast, geholfen, oder wie sehr hat es beeinflusst deine Brotauswahl, die du jetzt anbietest? Oder andersrum gefragt, wie sehr haben die ungefähr 20 Jahre vorher diese Auswahl beeinflusst?
Ja, also beides hat mich, also sagen wir mal so, in der Backstube habe ich vor allen Dingen das Handwerk gelernt, also alle handarbeitlichen Arbeiten, die Arbeitsweise auch, die ich jetzt, also vorher so nicht beherrscht habe, dass ich jetzt halt auch selber genau weiß, was ich machen muss, um eine bestimmte Porung zu erreichen oder ja solche verschiedenen Dinge, was mir vorher halt nicht so klar war, wie man das schafft, dass ein Brot auch immer erkennbar ist als das gleiche Brot, also so, dass die Brote jetzt immer gleich aussehen im Prinzip, also natürlich nie ganz gleich. Das ist das, was so im Betrieb war. Was sonst war halt eigentlich durchs Hobby Biker backen, dass für mich klar war, wenn ich das hier mache, mache ich alles ohne Zusatzstoffe, ich mache alles natürlich und nehme mir eben die Zeit, um mit vielen Vorteigen und so weiter zu arbeiten oder den verschiedenen Sauerteigen, das alles in Ruhe zu machen, dem Teig seine Zeit zu lassen. Und das ist halt, sag ich mal, in einem Betrieb nicht immer so möglich, so zu arbeiten. Und also in einem größeren Betrieb. Und das war aber was ich mir gesagt habe, ich möchte das so machen, wie ich mir selber das Brot wünsche. Und so soll es auch für andere sein. Und damit ich das eben auch so kann, kann ich eben auch nur die 3 Tage öffnen.
Ja. Hast du darüber auch mit deinem Ausbilder, mit deinem Chef damals diskutiert? Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass sie gesagt haben, naja, wenn wir könnten, würden wir es auch noch mal so, genau so anfangen. War das öfter ein Thema? Also, dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen dem, wie du gern Brot haben willst und wie damals da gebacken wurde? Oder hast du gesagt, naja gut, ihr backt, wie ihr backen müsst, und ich back dann später so, wie ich backen will, aber lass uns nicht drüber reden.
Ja, also ich habe auf jeden Fall nicht meinen Betrieb kritisiert. Die haben das jetzt schon 30 Jahre so gemacht und die haben auch vieles gut gemacht. Und haben wirklich hatten halt, sage ich mal, ihr System anders aufgebaut mit dem Gärunterbrecher und so weiter. Das ist halt eine andere Art, wie es mal proklamiert wurde und so, wie es damals gelehrt wurde. Und von daher war das für mich in Ordnung, mich da jetzt unterzuordnen und habe dann gesagt, und wenn ich das mache, mache ich es halt anders. Und das war eigentlich auch für beide Seiten so in Ordnung.
Hatte ich denn dein Lehrmeister mal besucht in deiner Backstube und probiert?
Ja, klar. Ich habe auch oft während der Lehrzeit, wenn ich zu Hause gebacken habe, was mitgenommen in die Backstube und habe dann probieren lassen, weil ich gesagt habe, ihr Bäcker könnt ja am besten beurteilen, ist das was oder nicht. Mhm. Also die wussten, also es war, wir haben immer mit offenen Karten gespielt.
Ja. Ja, dann kommen wir langsam in den Endspurt. Ich habe mich gerade gefragt, weil also hier laufen immer deine schönen Bilder über den Bildschirm mit deinen Broten und den verschiedenen Musikgeräten im Hintergrund oder im Vordergrund, mal so, mal so. Musizierst du denn noch aktiv oder ist das jetzt das Hobby geworden, während das Brotbacken der Beruf geworden ist?
Ja, also ich habe tatsächlich noch 3 Schüler, die ich noch unterrichte, noch während der, die auch die ganze Lehrzeit mir treu geblieben sind und die nach wie vor kommen. Und ich habe auch, wenn jetzt wieder zum Sommer hin, werde ich auch gucken, dass ich ab und an mal bei uns im Garten, im Bäckereigarten Musik mache. Wenn die Leute möchten, können sie dann auch eine Tasse Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen, mir zuhören. Oder wenn mal eine Schlange da sein sollte, haben sie dann vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung dabei. Also das habe ich schon letzten Sommer gemacht und das war eigentlich immer ganz nett. Also wenn man dann ab und zu dann auch für die Kunden nochmal Musik macht oder halt auch für mich, das ist mehr Hobby jetzt. Also weil ich halt so lange am Stück nicht mehr sitze, wie das mal der Fall war.
Ja. Ich habe ja mal, ich hoffe, ich kriege jetzt keine Anfragen, spiel doch mal Klavier, aber ich hab mal 10 Jahre lang Klavierunterricht bekommen, teilweise genossen, teilweise auch nicht. Und habe jetzt manchmal den Eindruck, mit der ja relativ schweren und groben Arbeit in der Backstube geht auch so ein bisschen die Feinmotorik verloren. Also wenn man dann immer kiloweise Säcke schleppen muss und Teige hin und her hieven muss, kriegt man dann plötzlich auch an bestimmten Stellen der Hand eine dickere Haut und so weiter. Wie ist das aus Sicht der deutlich professionelleren Musikerin im Vergleich zu mir? Merkst du da einen Unterschied zu der Zeit, als du noch nicht so mit großen Mengen gebacken hast, was die Fingerfertigkeit angeht beim Musizieren?
Es ist anders, ja. Also ich merke natürlich schon auch, dass die Feinmotorik ein bisschen leidet, ja. Mhm. Es ist natürlich auch so, dass mir jetzt auch ein bisschen die Übung fehlt, die ich vorher hatte. Auf der anderen Seite habe ich in meinem Leben jetzt 40 Jahre so intensiv Musik gemacht und so viel gespielt, dass ich, sag mal, ein Grundniveau habe beim Musizieren, das mir nicht mehr verloren geht.
Ja.
Und, das habe ich jetzt auch also gemerkt, das an sich kann ich recht gut wieder umswitchen. Es sei denn, ich habe mal einen Tag, an dem mir wirklich die Finger sehr wehtun oder so, dann klappt das nicht so. Aber im Großen und Ganzen kann ich die Gitarre nehmen und spielen. Und das ist okay. Also natürlich nicht mehr auf dem Niveau, wie es mal war, aber immer noch so, dass ich noch zufrieden bin.
Es gab, das muss ich jetzt noch einflechten, es gab vor einiger Zeit eine, ich würde es mal sagen, Marketing-Geschichte, bei der Sauerteige mit Heavy-Metal-Musik beschallt wurden und untersucht wurde, ob die Musik einen Einfluss hat auf die Brotqualität oder Sauerteigqualität. Was würdest du denn meinen? Ich nehme an, du hast es noch nicht ausprobiert, aber wenn du es ausprobieren würdest, Musik in deiner Backstube laufen zu lassen oder unterschiedliche Musik für deine Sauerteige oder Teige laufen zu lassen, meinst du, das hätte einen Einfluss? Könntest du dir das vorstellen? Oder sagst du, also am besten ist die Musik für mich, aber vielleicht nicht unbedingt für die Teige?
ja, Also ob die Musik auf den Teig einen Einfluss hat, ist vielleicht schon sehr spekulativ. Ich glaube, dass der Teig vielleicht dann doch, dass er mehr an Temperaturen gelegen ist als an Beschallung. Aber an sich denke ich, also dass also ich höre gern Musik beim Backen. Es ist auch unterschiedlich, ganz unterschiedlich, was ich höre. Aber ich glaube, wenn man sich als Bäcker wohlfühlt und einfach eine gute Atmosphäre hat in der Backstube, dann wird sich das schon auf den Teig auswirken.
Ja, zumindest ist man deutlich aufmerksamer und konzentrierter auf die eigentliche Sache.
Ja.
Ja, Elke, ich denke, dass ich das Wesentlichste gefragt habe für alle Fragen, die mir jetzt nicht eingefallen sind, die aber vielleicht potenzielle Nachahmer haben könnten, also Menschen, die auch eine eigene Backstube aufmachen wollen, im kleinen Rahmen, die sind, denke ich, auch eingeladen dazu, dir eine E-Mail zu schreiben oder mal durchzurufen oder mal vorbeizukommen bei dir und mit dir zu schnacken und deine Erfahrung zu bitten. Und bis dahin kann ich dir eigentlich nur einen großen Dank aussprechen, dass du dir die Zeit genommen hast, die knappe Stunde für unser Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Und weiterhin viel Freude an der Musik und am Backen und viele Kunden, die aufgeschlossen sind dem gegenüber, was du da machst in deiner Backstube.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn Menschen sich interessieren, vorbeikommen und unterhalte mich gerne über Brot. Ja, vielen Dank.
Ja, alles Gute dir.
Ja, danke ebenso.
Tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.